Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema juristische Exzellenz nach allen Regeln der Kunst. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute dreht sich alles ums Handwerk und um die Kunst der juristischen Falllösung, wenn man so will, oder eben juristische Handwerkskunst. Es geht um die Reformbedürftigkeit des Jurastudiums, um Nachwuchsförderung und Wettbewerbsfähigkeit. Für all diese Themen brennt mein heutiger Gast Dr. Arnim Rosenbach, Gründer der Lege Artis Academy. Mit Arnim unterhalte ich mich darüber, was eine gute Juristin einen guten Juristen ausmacht, warum in Studium und Referendariat zu wenig praktisch Relevantes unterrichtet wird und was man daran vielleicht ändern könnte. Wir sprechen aber auch über Mediation, Immobilien, Bank und Erbrecht. Und wir plaudern natürlich, wie könnte es in diesem Podcast anders sein, über Musik. Und vielleicht geht es ein bisschen in Richtung Wacken versus Symphonieorchester. Lieber Arnim, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Nur zu gerne, liebe Steffi. Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
Dann freuen wir uns beide. Das sind ja beste Voraussetzungen für eine unterhaltsame Folge. Arnim, ich habe es ja eben schon so ein bisschen im Intro über dich einige Details verraten, aber es gibt noch mehr zu ergänzen. Du bist Rechtsanwalt und Mediator und Lehrbeauftragter an der LMU München und HU Berlin. Du hast den Grundstein für die Lege Artis Academy e.V. gelegt und lehrst auch selbst im Lege Artis Seminar die juristischen Grundlagen als Kernbaustein einer erfolgreichen juristischen Ausbildung. Du bist, beziehungsweise warst bis vor kurzem, aber auch Konzertmeister eines klassischen Sinfonieorchesters. Du bist also in jeder Hinsicht ein Liebhaber der Künste, und zwar ganz gleich, ob juristisch oder musikalisch. Bevor wir in all diese Themen einsteigen, lieber Arnim, wie immer erstmal die Frage, warum hast du Jura studiert?
Warum ich genau Jura studiert habe, habe ich erst nach vielen Jahren herausgefunden. Zunächst habe ich nämlich eine klassische Banklehre absolviert. Anschließend stellte sich die Frage, studiere ich Betriebswirtschaft oder Jura? Und das war bis zuletzt offen. Dass ich dann bei der zentralen Vergabestelle für Studienplätze die 09 für Jura angegeben habe, folgte eigentlich einer Art Eingebung, an die ich mich noch heute erinnere.
Die Eingebung über Nacht im Traum, morgens beim Kaffee, wenn du dich so dran erinnerst, erzähl mal ein bisschen, was war das für eine Eingebung, was war es für ein Gefühl?
Es war ganz simpel, ich saß an der Schreibmaschine, Betriebswirtschaft war 08 und Jura war 09 und ich versuchte mich innerlich zu sammeln. Was ist denn jetzt die stimmige Entscheidung? Ich hatte durchaus eine Tendenz für Jura, aber endgültig hatte ich das noch nicht entschieden. Und dann machte es so von oben, plopp, und dann war auf einmal ganz stimmig Jura, die 9, und damit war ich dann glücklich und zufrieden.
Das finde ich ja großartig, also wirklich in einer Sekunde geboren, diese Entscheidung sozusagen, gefällt mir gut. Lass uns mal noch an dein Studium zurückdenken, vielleicht so ein bisschen. Weißt du noch, was dich begeistert hat im Studium und was du vielleicht vermisst hast?
Ja, das kann ich gerne sagen. Begeistert hat mich am Studium die Freiheit des Denkens, die fast unbegrenzten Räume, die da erforscht werden konnten und ja, erforscht werden sollten, und dass ich das nicht alleine machen musste, sondern dabei mit anderem im Diskurs meine Gedanken erproben konnte, andere Gedanken aufnehmen und weiterentwickeln, das hat mich fasziniert. Vermisst habe ich allerdings als Jurastudent die zusammenhängende Erklärung, was eigentlich eine gute Falllösung ist, wie sie geht und warum das so ist. Das habe ich vermisst und das war dann schon der Keim für die heutige Lege Artis Academy.
Auf die kommen wir ja gleich noch. Ich glaube, das wird eine mega spannende Folge, weil wir beide verstehen uns wahnsinnig gut, sind aber komplett unterschiedlich. Mein Studium war sozusagen eher geprägt durch Freiheit vom Denken. Ich war nämlich nicht allzu oft in der Uni in den ersten Semestern, fand das Studium deswegen wahrscheinlich auch besonders gut. Mit Kolleginnen und Kollegen, Arnim, die wie du und ich schon lange im Berufsleben stehen, steige ich eigentlich immer nur so ganz kurz ins Studium ein. Bei dir habe ich aber ein paar Dinge entdeckt, die ich so bemerkenswert finde, dass ich unbedingt drüber sprechen möchte. Du hast ja an der FU Berlin und LMU München studiert. Und du hattest, ich glaube nicht von Beginn an, aber relativ schnell, ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes. Was genau ist das für ein Stipendium und was ist das für eine Stiftung?
Die Studienstiftung des Deutschen Volkes ist das älteste und größte Begabtenförderungswerk der Bundesrepublik Deutschland. Die Studienstiftung fördert aktuell etwa 14.000 Studierende und 1.400 Promovierende. Gemessen an der Gesamtzahl der Studierenden ist das herzlich wenig, unter 1%. Nun, wie bekommt man so ein Stipendium? Ein Stipendium der Studienstiftung ist überparteilich und weltanschaulich. Also anders als bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, die ja CDU-nah ist. Studienstiftler wird man dadurch, dass man sich in besonders herausragendem Maße durch Leistung, Initiative und gesellschaftliche Verantwortung auszeichnet. Und wenn man das nicht schon mitbringt in Noten oder Ähnlichem, doch das Potenzial dafür zeigt, künftig diese Dinge zu zeigen.
Finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Chance, wenn man denn ein Kandidat dafür sein sollte. Kamst du dann auch über diese Stiftung nach Cambridge oder war das wieder was anderes? Weil du hast ja da, glaube ich, die Summer Law School besucht. War das angeknüpft an das Stipendium und was genau hast du in Cambridge gelernt? Vielleicht magst du da so ein bisschen aus der Zeit erzählen.
Ja, Cambridge war zwar nur ein Monat, aber der war absolut hinreißend. Jeder, der mal Cambridge besucht hat, kennt diese Kanäle, in denen man panten kann, also Stocherkahn fahren. Dann diese großartigen Gebäude und diese Atmosphäre, das war also ein ganz anderer Kontext, auch wenn die LMU in München eine sehr schöne Hochschule ist. Nach Cambridge hat mich der Deutsche Akademische Austauschdienst mit einem Stipendium gefördert. Der DAAD ist eine Organisation der Hochschulen, die sich auf die Förderung des internationalen wissenschaftlichen Austauschs konzentriert. Und was habe ich da gelernt? Vor allen Dingen die andere Art, wie englische Juristen Recht denken und praktizieren. Das war faszinierend, weil beispielsweise der Gedanke des Zwecks, der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts das deutsche Recht so prägt und die Begriffsjurisprudenz quasi abgelöst hat, das Denken in Zwecken, weil das in England so wenig bekannt ist. Erstaunlicherweise. Trotzdem machen die dort Recht und wie sie das machen und wie das anders geschieht. Das von außen anzuschauen, hat mir außerordentlich viel über das deutsche Recht gezeigt und meine eigenen Kenntnisse also sehr vertieft. Ich kann es nur jedem empfehlen, einen derartigen Kurs zu machen oder etwas Vergleichbares. Da nimmt man faszinierende Erkenntnisse und Eindrücke mit.
Ich könnte mir vorstellen, dass man auf das eigene Rechtssystem eben nochmal einen ganz anderen Blick bekommt und dass sowas unheimlich den Horizont erweitert. Das waren jetzt schon zwei Knaller aus deiner Studienzeit. Ich habe aber noch einen dritten. Du kanntest Professor Dr. Dr. H.C. Multklaus Wilhelm Canaris. Der ein oder andere wird was mit diesem Namen in Verbindung bringen, glaube ich, aus der Jura-Bubble. Also ihr Lauscher habt richtig gehört. Und wer sich jetzt fragt von euch, was das Mult soll, hört man und liest man ja nicht gerade häufig. Das steht für Multiplex, mehrfache Ehrendoktorwürde. Und du warst bei Canaris Forschungsassistent und hast bei ihm auch promoviert. Und dazu habe ich einige Fragen. Wie war er so? Ich meine, ihn kennt ja zumindest schriftlich, würde ich sagen, jeder vom Lesen. Aber wie war er so und woran habt ihr geforscht?
Canaris ist mein wichtigster juristischer Mentor geworden und gewesen. Er ist ja leider vor einigen Jahren gestorben. Als Mensch war er außerordentlich freundlich, kultiviert und zugewandt. Ganz reizend. Ihn aus Juristen aus der Nähe zu sehen, war ein einziges Faszinosum, denn unendlich begabt war er, da kann mich nicht mitmessen. Vor allen Dingen hat mich so fasziniert, dass er eine ungeheure kreative Schöpfungskraft hatte, die er aber mit außerordentlichem Scharfsinn und seinem berühmt gewordenen Systemdenken kombinierte und die Gebäude, die er aus dieser Schöpfungsmaterie baute, in der Entstehung zu sehen, war grandios und unglaublich faszinierend. Als Person war er, ja, in meinen Augen ein Universalgelehrter, denn nicht nur, dass er von Jura unendlich viel verstand, sondern ähnlich viel verstand er von klassischer Musik, Literatur und Kunst, was so weit ging, dass wir uns sogar auch über die Interpretation bestimmter Sinfonien oder Beethoven-Klaviersonaten austauschen konnten. mehr auf der Seite, aber dass ein Teil von einer juristischen Beziehung sein kann, das war schon wunderbar. Was haben wir erforscht? Damals, zu meiner Zeit, hat Canaris vor allen Dingen das große Lehrbuch zum Schuldrecht geschrieben, das er von Lahrens übernommen hatte. Daran habe ich also als wissenschaftlicher Mitarbeiter mitgewirkt, teilweise auch mitgeschrieben, in Anführungszeichen, also Vorschläge gemacht. Außerdem ihm auch viel für die vielen Vorträge zugearbeitet, die er quasi in aller Welt halten durfte bzw. musste. Besonders bedeutend war, dass Canaris auch rechtsvergleichend zum Bereicherungsrecht gearbeitet hat, gerade in Bezug auf England, wo das nämlich völlig anders funktioniert. Diesem geradezu gefürchteten Rechtsgebiet galt ja sein besonderes Interesse.
Unter anderem aus diesem Grund ist er mir auch so ein dauerhaft im Gedächtnis haftender Begriff quasi. Ich beneide dich ein bisschen, aber ich gönn's dir natürlich, aber ich beneide dich auch so ein bisschen drum. Mit Professor Canaris, ich spare mir jetzt die ganzen Doktortitel, hätte ich auch gern mal geplauscht. Du hast bei ihm, ich habe es eben erwähnt, ja auch promoviert, und zwar zum Thema Eigentumsverletzung durch Umweltveränderung. Und für diese Doktorarbeit hast du auch den Fakultätspreis der LMU erhalten. Was kann man sich denn in aller Kürze ganz grob unter diesem Thema vorstellen?
Ja, danke für die schöne Frage, denn im Nachhinein bin ich mit dem Titel nicht mehr so unendlich glücklich. Ich hätte die Arbeit besser Eigentumsverletzung durch reine Verwendungsstörung genannt. Es geht nämlich um die Frage, ob es eine Eigentumsverletzung im Sinne von § 823 Absatz 1 BGB handelt, wenn Gegenstände, also Sachen, in ihrer Substanz vollständig unberührt bleiben, aber durch eine Veränderung des Umfeldes oder eben auch der Umwelt ihrer zweckgerichteten Verwendung beraubt werden. Also Beispiel ein eingeparktes Auto, was einfach nicht rausfahren kann, oder der berühmte Fleetfall, in dem eine Wasserstraße so abgestützt werden muss, dass das Boot dort nicht herausfahren kann. Es entstehen Ausfälle, weil für die Transporte dann natürlich nichts mehr verlangt werden kann. Und Ähnliches. Das ist Gegenstand meiner Promotion.
Oh, da bin ich erleichtert. Ich habe so ganz grob natürlich überlegt, was könnte es sein. Ich war gar nicht so weit davon weg. Das beruhigt mich ein bisschen. So, jetzt haben wir ein bisschen was über dein Studium gehört. War dir denn auch während des Studiums dann schon klar, in welche berufliche Richtung du marschieren willst? Warum hast du dich dann für den Anwaltsberuf entschieden?
Der Anwaltsberuf kam sehr spät. Denn als ich studierte, war die berufliche Ausrichtung vollständig offen. Ich wusste nur, dass man mit Jura sehr viele Sachen machen kann, dass es Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte und so weiter gibt. Das war mir natürlich klar. Aber eine besondere Nähe zu einem dieser Berufe hatte ich zunächst nicht empfunden. Das liegt auch daran, dass ich in meiner erweiterten Familie einfach der erste Jurist bin. Es gibt keine Vorbilder. Der Anwaltsberuf hat sich dann erst im Referendariat herausgeschält. Dort war ich nämlich bei der Kanzlei, bei der ich auch anschließend als Junganwalt angefangen hatte. Da waren die Fälle interessant, die Kollegen nett und ich war mitten im Leben. Deswegen bin ich also nicht an der Universität geblieben, obwohl Canaris mich gerne habilitiert hätte. Was für eine schöne Ehre. Aber als Assistent hatte ich dann das Gefühl, dass das Leben an mir vorbeigeht. Übrigens ganz bildlich aus meinem Assistentenzimmer sah ich im Rückgebäude Ludwigstraße 28 die Studierenden quer durch den Hof gehen. Und das war für mich das Leben, das an mir vorbeiging. Und mit diesem Gefühl hatte ich dann keine Lust, mich zu habilitieren. Es gab auch keine Pipeline von wissenschaftlichen Gedanken, die unbedingt zur Welt hätte gebracht werden wollen. Ich wollte aber ins Leben hinein mit Menschen und für die Menschen arbeiten und bin daher nicht an der Universität geblieben, sondern am Ende Rechtsanwalt geworden und Mediator.
Genau, Rechtsanwalt und Mediator. Vielleicht magst du uns verraten, wie dann dein Berufseinstieg verlief. Wie und wo bist du im Anwaltsleben angekommen?
Mein Anwaltsleben begann dann in der Kanzlei Messerschmidt und Partner am Prinzregentenplatz in München, wo ich, wie gesagt, als Referendar war. Ich hätte auch zu der Kanzlei gehen können, die heute Freshfields heißt. Damals Bruckhaus Westrick Stegemann in Hamburg. Da Das war absolut großartig, hat mich aber nicht so glücklich gemacht, dass ich mich in einer solch großen Einheit gesehen hätte. So wurde ich also Junganwalt bei Messerschmitt, die mich dann auch alsbald zum Partner gemacht haben.
Deine Tätigkeitsschwerpunkte liegen ja zumindest heute im Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht, Bankrecht und Erbrecht. Und ich habe gesehen, liegt natürlich nahe bei deiner Affinität zum englischsprachigen Raum. Du berätst auch in englischer Sprache. Warum hast du dich für diese Rechtsgebiete entschieden? Wie kamst du drauf und warum liegen sie dir so?
Ganz genau weiß ich das auch nicht, warum das so ist, aber dass es so ist, dessen bin ich mir doch sehr sicher. Denn Bankkaufmann bin ich ja deswegen geworden, weil mich der Umgang mit Geld, mit Wirtschaft und wirtschaftlichen Werten schon immer interessiert hat. Das geht zurück sogar auf Gesellschaftsspiele wie Monopoly, gilt für uns alle und Ähnliches, die ich mit meinen Brüdern so gern gespielt habe. So, und von dem Bankkaufmann dann ausgehend war mir klar, es soll doch ein Studium sein. Und aus der Jurisprudenz heraus in der Anwaltschaft bin ich dann so bald zu den Immobilien gekommen. Die gab es bei Messerschmitt und Co. nämlich öffentlich-rechtlich und zivilrechtlich. Und Immobilien haben ja in aller Regel etwas mit Gesellschaften zu tun, weil sie von sogenannten Zweckgesellschaften gehalten werden. Und Immobilien werden auch bankfinanziert, jedenfalls wenn man das professionell betreibt. Die Immobilie aus einer Hand mit den relevanten Rechtsgebieten, die hauptsächlich anfallen, das hat sich dann sehr organisch ergeben und mich auch von den Rechtsgebieten sehr interessiert. Das Erbrecht, was ich heute schwerpunktmäßig mache, kam später dazu, weil ich dann entdeckt habe, dass mit zunehmendem Lebensalter man sich mit der Endlichkeit des Lebens sowieso befassen muss und dass die geschätzte Mandantschaft genau dasselbe Thema hat und dass sich daraus ein großer Beratungs- und Gestaltungsbedarf ergibt.
Ja, Erbrecht, demografischer Wandel, da ist, glaube ich, immer viel zu tun. Ich finde trotzdem Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht, du hast jetzt ein bisschen angedeutet, Bankrecht ist ja gleichwohl ein sehr weites Feld. Und meine Lauscher da draußen wollen immer ganz gern so ein bisschen plakative, praktische Beispiele. Was liegt denn so klassischerweise auf deinem Schreibtisch? Lass uns doch vielleicht im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht natürlich mal so einen Blick in deinen Aktenschrank werfen. Was hast du in jüngster Zeit so hauptsächlich zu tun gehabt?
Ja, können wir gerne drüber sprechen. In anonymisierter Form ist das ja auch möglich.
Klar.
Aktuell befasse ich mich gerade mit einer recht hoch eskalierten Gesellschafterstreitigkeit, wobei Gesellschafterstreitigkeiten, die sich im Kontext der Unternehmensnachfolge abspielen, im Moment im Vordergrund meiner Tätigkeit stehen, auch als Mediator. Es geht also konkret um zwei Brüder, die zusammen eine GmbH gegründet haben. Das hätten sie mal besser unterlassen, denn aktuell ist die Beziehung leider vollständig zerrüttet. Die beiden sind viel zu verschieden, was sie eigentlich hätten früher wissen können oder müssen. Die Beziehung ist also zu Ende. Sie haben auch eine völlig andere Vorstellung davon, wie man das Geschäft betreibt und wie nicht. Jetzt geht es also darum, die beiden möglichst reibungslos auseinander zu dividieren. Das ist aber extrem schwierig, weil beide diese Gesellschaft fortsetzen wollen, und zwar jeweils ohne den anderen. Ja, anspruchsvoll. Kann der eine den anderen nun aus der Gesellschaft ausschließen oder hinauskündigen? Unter welchen Voraussetzungen liegen diese vor? Und vor allen Dingen, die beiden erwarten jeweils noch ein Erbe. Und da spielt es eine große Rolle, wie der künftige Erblasser diesen Streit sieht und nicht sieht. Da beginnt jetzt der eine, den anderen sozusagen auszuspielen. Darauf also einzuwirken, dass das nicht geschieht, die Dinge in Balance zu halten, für Fairness zu sorgen, ist da meine Hauptaufgabe. Denn ich habe genügend Eskalationen gesehen, darauf liegt nie ein Segen. Als kluger Anwalt muss man so etwas dämpfen.
Das klingt in der Tat spannend, weil du hast ja diese ganz, ganz an sich sehr trockenen Themen dann doch mit menschlichem Drama gepaart. So ein Stück weit könnte man das ja sagen.
Vielen Dank, wobei ich herzlich wenig trockene Themen sehe. Strafrecht, was ich nun eigentlich nicht betreibe, ist sowieso nicht trocken. Da geht es immer um Leben und Tod und um Freiheit. Aber auch im Wirtschaftsrecht geht es am Ende nicht nur um Geld, Worum es den Menschen geht, ist Geld und was es bedeutet, nämlich Gestaltungsraum, Freiheit, Macht, Unabhängigkeit und andere kostbare Werte.
Da gebe ich dir völlig recht. Das war auch gar nicht allgemeingültig, sondern eher aus meiner Perspektive. Und die Lauscher da draußen wissen das schon. Es gibt so ein paar Themen, da stellen sich mir immer ein bisschen die Nackenhaare auf. Das ist dem Umstand geschuldet, glaube ich, dass ich mich nie richtig rein vertieft habe. Und deswegen Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, Bankrecht, das ist immer nicht meins. Ich war und bin eben sehr strafrechtsaffin. Und deswegen wirkt alles, was mit zu viel Zahlen zu tun hat, auf mich immer ganz gern ein bisschen abschreckend. Aber genau das ist das, was du vorhin auch sagtest mit Jura. Ich gehe sogar noch weiter. Kann man nicht viele Dinge machen, sondern du kannst alles machen mit Jura. Und ich finde es immer ganz großartig, wenn so unterschiedliche Leidenschaften, und das ist im Podcast hier häufig der Fall, unterschiedliche Leidenschaften aufeinandertreffen. Einer brennt für das Verwaltungsrecht, einer für das Gesellschaftsrecht und ich eben für das Strafrecht. Jetzt wissen wir, was auf deinem Schreibtisch liegt. Wir wissen auch, wo dein Schreibtisch steht, nämlich in München. Wir wissen aber noch nicht, also ich schon, aber die Lauscher nicht, in welcher Einheit dein Schreibtisch steht. Du betreibst beruflich eine kleine Boutique, natürlich auch durchaus mit Mitarbeitern, im Wesentlichen aber alleine. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Weil das ist ja eine weite Range, Freshfields oder Boutique und im Wesentlichen allein. Warum selbstständig und warum im Wesentlichen alleine?
Das ist eine komplexe Frage und ich versuche, sie kurz zu beantworten. Im Kern, glaube ich, ist diese Entwicklung dem Umstand geschuldet, dass ich zuerst das zu mir passende Modell von Anwaltschaft finden musste und finden heißt entwickeln. Und zweitens, dass ich weder bei Messerschmitt noch bei Freshfields da die passende Form gefunden hatte. Es kommt hinzu, dass ich ein Mensch bin, der seine Selbstbestimmung, am Ende seine Freiheit auch sehr liebt, durchaus in Verantwortung, aber doch der sehr gerne nach seinem eigenen Zeiger seinen Gedanken nachgeht und der es nicht ersprießlich findet, die Gedanken anderer verfolgen zu müssen. Und ich denke, mein Weg ist die Kombination dieser Faktoren. In einer kleinen Einheit bleibt, und das ist der große Vorteil, verhältnismäßig viel Zeit, sich selber um die Sachen zu kümmern, um die Mandate, um die Menschen und relativ wenig um die Organisation als Ganze. Keine Gremien, keine Committees. Natürlich muss so ein Büro auch eingerichtet und bespielt werden mit den Einheiten und so fort. Bürokratie, auch das bleibt mir zu tun. Aber die Abstimmung mit anderen, die am Ende nicht produktiv ist, die unterbleibt. Ich glaube, deswegen habe ich genau diesen Weg gewählt und dieses Format, mit dem ich mich auch unverändert sehr wohl fühle. Ach ja, eins noch. In meiner kleinen Einheit bleibt mir nicht nur mehr Zeit für die Mandate, sondern auch für meine außerjuristischen Interessen, wie mein Geigenspiel. Es war damals geradezu undenkbar. Ich bin ja Babyboomer, dass man um 18 Uhr mit der Geige auf der Schulter das Büro verlässt und sagt, ich gehe jetzt in mein Orchester. Bei Messerschmitt und Co. war das akzeptiert. Aber bei Freshfields oder Hengeler wäre das nicht so gewesen. Heute schon, damals aber nicht.
Ich glaube, auch heute hat sich da viel getan, aber das ist noch recht jungen Ursprungs, würde ich auch meinen. Das wäre, glaube ich, früher in der großen Einheit nicht denkbar gewesen. Ich kann das gut nachfühlen. Ich kann gut verstehen, dass man kein Freund von vielen zahlreichen langwierigen Meetings ist. Bin ich ganz bei dir. Arnim, ich erwähnte es, du bist auch Mediator. Welchen Mehrwert hat diese Ausbildung für dich persönlich mit sich gebracht? Und zu welchen Themenstellungen bist du als Mediator tätig? Deckt sich das mit den übrigen rechtlichen Tätigkeitsschwerpunkten?
Ja, von den Themen her deckt es sich, denn es ist sehr hilfreich, als Mediator eine sogenannte Feldkompetenz zu haben. Also von dem Gegenstand, um den die Parteien streiten, auch sachlich etwas zu verstehen. Deswegen ist das kongruent. Ich bin Mediator in meinen Rechtsgebieten Immobilien, Gesellschaftsrecht, Bankrecht und Erbrecht. Deine Frage ist nun, Welchen Mehrwert hat die Ausbildung für mich gebracht? Dieser Mehrwert ist wirklich unendlich. Ich möchte diesen Mehrwert vergleichen mit dem evolutionären Übergang der Kiemenatmung der Lebewesen zur Lungenatmung und dann der Welt des Vogelfluges. Das ist der Unterschied, ohne Übertreibung. Was bedeutet das in der Sache? Denn durch die Mediation und erst durch Mediation habe ich gelernt, die Interessen und Bedürfnisse der Menschen zu verstehen und vor allen Dingen deren Verwirklichung in den Mittelpunkt meines Handelns zu stellen. Und zwar nicht nur als Mediator, wo ja die Förderung der Interessen und Bedürfnisse von vornherein der Auftrag ist, sondern auch als Parteianwalt. Und das ist deswegen so bedeutsam, weil die Ausbildung ja den Eindruck vermittelt, dass sich im Recht alles um die Verwirklichung von Rechtsansprüchen dreht, jedenfalls im Zivilrecht. Oder im Strafrecht nur um Bestrafung oder im Verwaltungsrecht nur um das Über- und Unterordnungsverhältnis. Das trifft nicht dazu. Das ist nur ein Ausschnitt des Lebens. Durch die Mediation habe ich erst das Harvard-Verhandlungsmodell kennen und schätzen gelernt. Und das ist bis heute, jeden Tag, wesentliche Grundlage meines Handelns. Es ist also die Umstellung von den Zielen und Werten, die so fundamental ist und die mich zu diesem Vergleich mit Kiemenatmung und Lungenatmung veranlasst hat. Das liegt auch mit an Folgendem. Man spricht in der Spieltheorie von Nullsummenspielen. Das sind Entscheidungssituationen, in denen der Wert definiert ist und es nur noch darum geht, ob dieser Wert dem einen oder dem anderen zugeordnet wird, wobei der Gewinn des einen der Nachteil des anderen ist. Das ist Zivilprozess. In der Mediation ist das vollständig anders. Es geht darum, eine Lösung zu finden, die kombiniert, die deswegen stattfindet, weil sie die unterschiedlichen Bedürfnisse der Beteiligten bestmöglich kombiniert und durch die Kooperation Werte geschaffen werden, die ohne die Kooperation nicht existieren würden. Ein vollständig anderes Modell. In der Fachsprache ist das das Positivsummenspiel. Das habe ich also erst durch die Mediation gelernt und der Witz daran ist, dass man das als Parteianwalt auch unbedingt braucht. Denn daraus folgt eine völlig andere Kommunikation mit der sogenannten Gegenseite. Da ist man viel offener. Natürlich, sogenanntes Verhandlungsdilemma, darf man sich nicht zu tief in die Karten schauen lassen. Nicht, dass wenn die Lösung scheitert, man sich ausgeliefert hat. Aber dafür die Balance zu finden und zu üben, das hat mich die Mediation ebenfalls gelehrt. Also ein grandioses Feld, dem ich unendlich viel verdanke. Auch habe ich durch Mediation erfahren, dass in der Praxis Verhandlungen und natürlich erst recht Konfliktbewältigung vor allen Dingen auch ein menschliches Geschehen ist, was alles mit Beziehungen zu tun hat. Die Beziehungen sind leitend, oft auch ausschlaggebend. Als praktischer Jurist, als praktische Juristin ist es unendlich wichtig, das zu wissen und danach zu handeln. Deswegen hat die Mediation mich also unendlich viel gelehrt.
Ich glaube, noch keiner meiner Gäste hat mit so viel Herzblut und mit solch einem Vergleich Mediation beschrieben. Ich nehme aber sehr wohl wahr, dass ein regelrechter Trend in diese Richtung geht. Ich habe wirklich viele Gäste, nicht nur, aber auch aus dem Familienrecht, die auch schwören auf die Mediationsausbildung. Und just vor kurzem haben wir über Harvard und Verhandlungen gesprochen mit einer ganz, ganz lieben Kollegin. Liebe Grüße an Carola. Die hatte auch schon ein bisschen berichtet und hat auch gesagt, es hat ihren Horizont komplett erweitert und versetzt sie auch bei der Vertretung von Parteiinteressen in die Lage, ganz anders zu kommunizieren. Und es geht in ganz vielen Bereichen, auf ganz vielen Rechtsgebieten, der Trend sehr dahin, außergerichtliche Lösungen zu finden. Und da hast du dann natürlich ein vertieftes Wissen, erlernst neue Kommunikationswege und auch ein anderes Eingehen auf die Beteiligten. Und was ich immer wieder höre, ist, dass mit Mediationsansatz, es muss ja gar nicht bis zum Ende durchlaufen, aber das, was du regeln kannst im Wege der Mediation, dann zu sehr viel größerer Akzeptanz bei den Beteiligten führt, weil du da natürlich ganz anders Gehör verschaffen kannst. Von daher sehr, sehr schöne Beschreibung, Arnim. Lass uns mal jetzt zu einem Thema kommen, für das wir beide brennen, nämlich Juristenausbildung und den juristischen Nachwuchs. Was ich wirklich witzig finde, dass wir beide, bevor wir uns kannten, Videobotschafter für Jureform waren. Du mit dem Thema Utopie und dem Thema, was macht einen guten Juristen aus? Und ich habe eine Videobotschaft beigesteuert zur Bewerbung der großen Studie. Da sollten ja relativ oder möglichst viele Menschen teilnehmen. Und witzigerweise war ich in einem Video zusammen mit Dominik Herzog. Und es hat sich jetzt rausgestellt, den kennen wir beide ja sehr gut. Wie kamst du zu Jureform oder wie kam Jureform zu dir oder auf dich?
Jureform und ich sind dadurch zusammengekommen, dass ich, wie eigentlich immer wieder, Anfang des Jahres 2022 im Internet nach Juristenausbildung und juristischer Methode recherchiert habe. Das mache ich standardmäßig. Und da poppte dann Jureform auf, dachte ich mir. Und das ist ja faszinierend. Mir war schnell klar, dass das eine echte Innovation ist. Und da habe ich mich also hingesetzt und auf dem Briefbogen der Lege Artis Academy einen Brief geschrieben, mit der Bitte, dass ich mich doch an der Diskussion beteiligen kann. Das wurde sehr freundlich und konstruktiv aufgenommen. Es gab dann einen sehr schönen Dialog, man hat einander kennengelernt und im Ergebnis wurde ich also eingeladen, meine Utopie einer guten Juristenausbildung auf Video aufzunehmen. Und dieses Video ist auf der Homepage von Jureform veröffentlicht worden und auch heute noch dort zu sehen, was mich natürlich außerordentlich freut.
Das verlinke ich auch mal in den Shownotes und ich glaube, auf YouTube ist es auch noch zu sehen. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Ich bin absolut begeistert von den Jungs und Mädels von Jureform. Man darf ja nicht vergessen, die stecken alle selbst noch mitten in der juristischen Ausbildung und dann mit so viel Herzblut sich diesem Thema zu widmen, dass den dort Beteiligten gar nicht mehr zugutekommen wird. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Und deswegen bin ich jedes Mal sofort dabei, wenn Unterstützung gebraucht wird, sei es mit einem Video oder auf Social Media bin ich ja sehr viel unterwegs. Und ich verlinke allen, die sich dafür interessieren, auch mal die Seite von Jureform. Sind wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen in Spee. Also ich hoffe, es werden alle Anwältinnen und Anwalt und nicht so viele Richter. Ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen in Spee dabei. Arnim, wie sähe denn deiner Vorstellung nach eine optimale juristische Ausbildung aus? Also vielleicht in ganz groben Stichworten, weil es ist ja ein irrsinnig breites Themenfeld. Vielleicht so die wichtigsten Punkte, die sich aus deiner Perspektive ändern müssten. Du machst ja wahnsinnig viele Gedanken dazu und hast gerade Anfang April auch einen Artikel in der NJW veröffentlicht unter dem Titel Handwerk und Kunst juristischer Falllösung. Und der wurde, glaube ich, auch bei LTO nochmal aufgegriffen.
Eine wichtige Kunst der Juristen ist ja, das Wesentliche zu betonen. Ich versuche, das auch auf deine schöne Frage anzuwenden. In meinen Augen ist es eigentlich einfach. Die wichtigste Änderung der Juristenausbildung besteht meines Erachtens darin, dass das juristische Können, die juristische Befähigung als solche ungleich stärker betont wird als bisher. Und was ist dieses Können? Das ist die Fähigkeit, auf die Fragen, die das Leben an das Recht richtet, anhand von Gesetz und Recht gegenüber einem Adressaten überzeugend zu antworten. Abstrakt ist es das schon, aber die Voraussetzungen dafür sind ungeheuer komplex. Nun ja, Falllösung muss also aus einer anderen Perspektive unterrichtet werden, nämlich aus der, dass in jedem Rechtsgebiet jede Falllösung immer nur der Niederschlag dieser einen Befähigung ist. Wenn man also Fälle löst, muss man sich stets fragen, habe ich das methodisch richtig gemacht, nach welchen Kriterien denn, und sich da Rechenschaft ablegt oder dafür ein Feedback bekommen. Nur so gibt es eine Aufwärtsschleife im juristischen Können und normale Korrekturanmerkungen leisten das leider nicht. Also die Betonung des juristischen Könnens, dessen Verstärkung schon seit Jahrzehnten angemahnt wird, 1997 im sogenannten Ladenburger Manifest und 2021 von dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habert, in seiner Festrede zum 100. Juristenfakultätentag, auch dort sehr deutlich. Modul 1 also, die Betonung der Befähigung, Modul 2, drastische Reduktion der Stofffülle. Das ist wie der Nürnberger Trichter. Ich kenne viele Juristinnen, die in einer Art juristischer Bulimie enden, die das, was sie sich aneignen mussten, wieder ausscheiden, weil es einfach nicht verkraftet wird. Der Raum, der durch diese Reduktion entsteht, der ist dringend erforderlich, um die Muße und den Horizont entstehen zu lassen, den man für eine fundierte Methode braucht, sei es die Anleitung zu verstehen und sei es auch nach Anleitung zu üben. Das ist nämlich verdammt komplex, auch wenn das juristische Schließen im bekannten Syllogismus eigentlich einfach ist. Aber die Komplexität, die das anhand der vielen gesetzlichen Bestimmungen und deren Beziehungen untereinander und der Existenz von Rechtsprinzipien und so weiter und so fort erreicht, der wird in der Ausbildung komplett unterschätzt, dessen Bewältigung wird vorausgesetzt und genau dafür braucht es die Anleitung. Also, Betonung des Könnens bei gleichzeitiger Reduktion des Stoffes. Das sind meine beiden Kernbotschaften.
Das klingt in der Tat wahnsinnig simpel, wird in der Umsetzung, glaube ich, relativ kompliziert. Aber ich teile deine Auffassung absolut, weil genau dieser Umgang mit mir unbekannten Gesetzen, dass ich eine gewisse Grundmethodik beherrsche, das kommt im Studium zu kurz. Das ging mir damals nicht anders. Du wirst überschüttet mit Pflichtstoff und überblickst aufgrund dieser ganzen Masse, die auf dich einströmt, eigentlich gar nicht das Grundprinzip, das darunter versteckt liegt. Ich habe mir so beholfen, ich habe Mut zur Lücke gehabt. Sehr viel Mut zu sehr viel Lücke, weil es für mich einfach nicht zu bewältigen war. Und so wie du sagst, Nürnberger Trichter, es wird viel oder Bulimie, das kann ich bestätigen. Ich bin jemand mit einem ausgeprägt guten Kurzzeitgedächtnis. Du hättest mich eine Woche nach dem Examen im Prinzip nichts mehr fragen dürfen. Das war alles wieder gelöscht. Und dieses Grundverständnis, von dem immer alle Professoren sprachen, das war ja so. Ihr müsst ja nur lernen, mit unbekannten Gesetzen umzugehen, das Grundprinzip verstanden haben. Dazu kommst du überhaupt gar nicht, weil du einfach ertrinkst in dieser Masse an Dingen, die du angeblich wissen musst. Und wenn man dann aber den Bogen spannt zur Praxis später, zum Anwaltsberuf, zum Richterberuf, du musst das ja alles gar nicht auswendig wissen, sondern du musst ja letztlich wissen, wo es steht und wie ich es anwende. Da bin ich ganz deiner Auffassung. Und sehr schön fand ich auch die Anmerkung eben, dass Korrekturanmerkungen das, was die Studentinnen und Studenten bräuchten, nicht leisten können, fand ich sehr, sehr treffend. Zumal viele Korrekturanmerkungen noch nicht mal versuchen, das zu leisten. Ich habe noch sehr, sehr gut im Kopf, einfach am Rand abwegig, Mindermeinung. Ja, herzlichen Dank auch dafür im Klausurenkurs. Was soll ich damit anfangen? Und zum Thema Korrekturen fällt mir noch etwas ein, das ich gerade gelesen hatte. Glaubst du, man sollte nur das Studium selbst oder vielleicht auch die Examina an sich reformieren, beziehungsweise deren Bewertung? Ich spiele auf einen Artikel an von Juri Joos, den ich gelesen habe. Ganz liebe Grüße an das Team von Juri Joos. Man kann den Studentinnen und Studenten, Referendarinnen und Referendaren übrigens virtuell einen Kaffee spendieren. Da wollte ich mal ganz kurz drauf hinweisen. Für alle, die nicht wissen, wer oder was Juri Joos ist, ich will hier keine Werbung im engeren Sinne machen. Ich möchte aber trotzdem eine Lanze brechen. Einfach mal auf LinkedIn oder Instagram vorbeischauen. Ich pack's auch in die Shownotes. Juri Joos ist ein studentisches Online-Magazin für kuriose Rechtsnachrichten und ich bin ein großer, großer Fan, sehr, sehr engagierter Nachwuchs dort. Lange Rede, ich schweife ab. Ich bin vor einiger Zeit auf einen Artikel gestoßen, der sich mit der Notengebung beschäftigt hat im Examen, vielmehr mit ungerechtfertigten Abweichungen bei den Bewertungen. Und das wurde just an der LMU München untersucht. Ich glaube, es wurden 23 Korrektoren und Korrektorinnen gebeten, insgesamt 15 Klausuren zu bewerten. Da kam also eine ganze Fülle an Klausuren zusammen. Und was ich erschreckend fand, man hat festgestellt, dass der durchschnittliche Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Note für die gleiche, wohlgemerkt, es war ja ein Test für die gleiche Klausur, 6,47 Punkte betragen hat. Und im krassesten Fall kam es zu einer Abweichung von 4 zu 14 Punkten, also um 10 Punkte. Abweichend wurde unterschiedlich bewertet, ein und dieselbe Klausur. Ich tröste mich jetzt so ein bisschen damit, dass das Ergebnis oder die Bewertung meiner allerersten Examensklausur erklärt. Die habe ich nämlich ganz schön versemmelt. Wahrscheinlich habe ich sie gar nicht versemmelt. Ich hatte, glaube ich, einfach nur 8 oder 9 Punkte zu wenig. Ich frage mich, ist das ein Problem, das man dringend lösen sollte? Und wenn ja, wie?
Lass uns zunächst reflektieren, was lösen bedeutet. Ich glaube, lösen heißt in diesem Falle, die Schwankungsbreite so zu reduzieren, dass sie das unvermeidliche Maß möglichst nicht überschreitet. Ja, also ich glaube, eine gewisse individuelle Schwankungsbreite ist unvermeidlich, weil auch gute JuristInnen unterschiedlicher Meinung sein können. Aber ich habe große praktische Erfahrungen mit Examensklausuren und deren Korrekturen. Und da sollte der Unterschied eigentlich 2 Punkte nicht überschreiten. Das ist so der Korridor, der mir unvermeidbar erscheint. Aber das ist natürlich viel weniger als die 6,47 oder gar der 10 Punkte Abstand von 4 zu 14. Ja, ich habe ein Konzept, wie man diesen Abstand reduziert. Es braucht nämlich einen bundeseinheitlichen klaren Kanon von abstrakt generellen Kriterien, nach welchen Klausuren überhaupt beurteilt werden. Das ist also ein Kriterienkatalog, an den man an jede Falllösung anlegen kann und übrigens den jeder Korrektor, jede Korrektorin, egal ob an der LMU bei Universitätsklausuren oder im Examen, auch anlegt. Der ist methodisch geprägt und steckt da, hat seinen Niederschlag in der sogenannten Musterlösung. Eine gute Musterlösung muss es immer geben. Die ist zwar immer unverbindlich, aber als Guideline extrem hilfreich. Sodass also dieser Methodenkanon daneben gelegt werden muss, denn eine gute Klausur besteht am Ende aus 5 Elementen der richtigen Fragestellung, den richtigen Obersätzen, die ausgehend von der Fragestellung entfaltet werden, der Bedeutungsentfaltung der Begriffe, dann deren Annäherung an den Sachverhalt, dann der Subsumption, die Entsprechung zwischen Sachverhalt und Norm und am Ende der Conclusio. Das ist so ewig gleich wie das Meeresrauschen. Es hat nur je nach Fragestellung und je nach Maß der Eindeutigkeit, ich möchte auch sagen der Evidenz der Elemente, unterschiedliches Maß. Also kurzer Urteilsstil oder Feststellungsstil genannt oder auch wasserkopfartiger Prüfungsmaßstab voll von Regeln und Prinzipien, die aber alle darauf aus sind, dass daran anschließend der Sachverhalt gemessen wird, dessen Subsumption dann aber auch mit Abwägungen durchsetzt ist. In jedem Einzelschritt einer gelungenen Falllösung sind es nach Meinung der Lega Artis Academy und meiner persönlichen Meinung immer diese 5 Schritte. Dafür muss das Bewusstsein geweckt werden. Und dann hat man nämlich einen Qualitätskanon, aus dem heraus die Korrektur methodisch geleitet ist. Das fehlt, das braucht es und das ist wesentliche Mitursache dafür, dass wir diese Notenunterschiede sehen. Denn diesen Kanon haben die sehr guten Juristen intuitiv intus. Das Spannende ist ja, dass fast alle Exzellenzjuristen auf ganz ähnliche Weise schreiben und arbeiten. Methodisch sind die BGH-Urteile von Senat zu Senat im Grunde nicht zu unterscheiden und auch innerhalb der obersten Bundesgerichte nicht. Es gibt eine Einigung auf Exzellenz. Die ist nur noch nicht abstrakt formuliert worden, vermutlich weil das schwer ist und scheinselbstverständlich. Das ist meine Antwort. Diesen Kanon braucht es, der muss geübt werden. Die Korrektoren brauchen Schulungen und dann wird sich diese bestürzende Spreizung der Noten in meinen Augen deutlich reduzieren.
Das wäre wünschenswert. Ich hätte jetzt intuitiv auch gesagt, es ist absolut nachvollziehbar und auch menschlich, dass du eine Abweichung hast. Ja, ich wäre tatsächlich auch bei 2, 3 Punkten so gelandet, wobei das im Einzelfall natürlich auch ein Drama sein kann, ne? Ob du 3 oder 6 Punkte hast. Aber ich glaube, das ist eine akzeptable Abweichung, aber im Durchschnitt 6,47 fand ich schon dramatisch, selbst wenn wir jetzt nicht auf diese Extremfälle gucken. Es wäre wünschenswert, dass sich da was tut. Insgesamt ist das Ganze ja angelaufen, Reform des der Juristenausbildung. Es ist da ganz viel im Gange. So wie wir es von Reformen gewohnt sind, wird das große Ganze wahrscheinlich aber noch eine ganze Weile Zeit in Anspruch nehmen. Kleine Fortschritte gibt es ja schon. Das E-Examen ist in den Bundesländern auf dem Vormarsch. Einige lassen schon per E-Examen schreiben. Und es gibt in immer mehr Bundesländern den integrierten Bachelor. Auch dazu waren ganz viele Juristinnen und Juristen unterschiedlicher Auffassung. Wie stehst du denn zu diesen beiden Anpassungen?
Das E-Examen sehe ich absolut positiv, auch aus einem ganz persönlichen Grund. Ich bin nämlich jemand, der mit der Hand relativ langsam schreibt.
Ich auch.
Im Zehn-Finger-System geht das deutlich schneller. Und ich glaube, dass im Zehn-Finger-System die Unterschiede nicht so groß sind wie im Handschreiben. Das liegt also in der Zeit und ist in meinen Augen sachgerecht. Den integrierten Bachelor sehe ich neutral. Ich habe nichts gegen ihn, aber bin auch kein wirklicher Fan. Denn was macht die gute Juristin aus? Die Befähigung, das Können. Und das ist in dem Stand, dem Ausbildungsstand des Bachelors noch überschaubar. Der materielle Wert dieses Bachelor ist also relativ gering. Am Ende muss es die Wirtschafts- und Verwaltungspraxis zeigen, ob das eine Befähigung ist, die ihren Markt findet. Das kann man durchaus probieren. Es liegt ja auch im Bologna-Prozess, was einen wesentlichen Wert ausmacht. Es ist also in Ordnung, aber es ist natürlich nichts, was den echten Reformbedarf des Jurastudiums an der Wurzel packt, sondern es liegt außerhalb dessen und ist ein sogenanntes nice to have.
Da bin ich ganz, ganz bei dir. Also nicht, was das E-Examen angeht, das war überfällig. Ich habe nicht verstanden, warum das so lange gedauert hat. Und auch jetzt gibt es ja noch hier und da einen Stolperstein, wo ich mir auch die Frage stelle, Leute, wenn ihr so einen Raum baut oder plant fürs E-Examen, dann macht doch bitte die Tische so groß, dass auch das Gesetzbuch noch drauf passt. Aber auch da tut sich viel. Das E-Examen, wirklich, das war ein Must-Have aus meiner Wahrnehmung heraus, weil wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung. Viele Kanzleien arbeiten komplett digital, paperless, und dann zwingst du die Studenten und Referendare da handschriftlich. Ich weiß nicht, kann mich gar nicht erinnern, wie viele Seiten meine Examensklausuren hatte. Ich bin auch relativ langsam handschriftlich. Ich habe leider kein Zehnfingersystem, aber ein sehr ausgeklügeltes, ich würde sagen, 7,5-Fingersystem, damit aber wirklich rasant. Das war wichtig. Beim integrierten Bachelor war ich auch lange neutral. Aber wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit vor meinem ersten Examen, ist vielleicht auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, wie die Professoren an den Unis mit uns Studentinnen und Studenten umgegangen sind und ins Gebet genommen haben. Immer dieses permanente, wenn ihr das nicht könnt, dann wird das nichts mit dem Examen. Du hast zu meiner Zeit ja auch diesen Schwerpunkt noch nicht gehabt im Studium, den es jetzt gibt. Das heißt, du studierst vor dich hin. In meinem Fall, ich hatte auf dem Gymnasium Wirtschaft und Recht. Ich konnte die kleinen Scheine einfach, ohne irgendwas zu machen, konnte ich einfach schreiben. Ich bin auch nie zur ersten Klausur, immer nur zur letzten. Da darf ich heute gar nicht mehr drüber nachdenken, was das eigentlich für eine bescheuerte Einstellung war. Man hätte sehr viel Routine sich schon aneignen können. Du hast aber alle Scheine irgendwie geschafft. Das war wirklich kein großes Ding, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist und ein bisschen vorher Zeit investierst, aber dann vor diesem scheinbar unbezwingbaren Berg zu stehen am Ende. Und wenn das nicht klappt, auch nicht im zweiten Anlauf, dann waren all die Jahre vergebens. Und deswegen glaube ich, dass der integrierte Bachelor, aus meiner Wahrnehmung ist es so, zumindest so ein Mutmacher ist. Ja, und du fällst nicht zurück auf Null, nämlich auf Abitur, sondern du hast noch etwas, das du vielleicht beruflich auch nutzen kannst, auch wenn du dann eben nicht Anwältin oder Anwalt werden kannst. Von daher sehe ich den integrierten Bachelor inzwischen recht positiv. Ich glaube, dass der vor allem mental eine große Stütze sein kann. So, bis das große Ganze kommt, ich hatte es eben schon ja angedeutet, wie ich das Ganze sehe, müssen wir wohl selber ran. also nicht ich, aber du. Du hast dir in nämlich Eigeninitiative zu dem Thema auf die Fahne geschrieben und mit einigen weiteren Unterstützern die Lege Artist Academy e.V. gegründet, die eben schon ein paar Mal so unterschwellig anklang. Was genau war der Anlass bzw. deine Motivation für die Gründung dieses Vereins?
Lass mich mit der individuellen Motivation anfangen. Als Student war ich gerade gegen Ende des Studiums durchaus frustriert mit den Noten aus den Übungsklausuren. Und der absolute Tiefpunkt war dann die öffentlich-rechtliche Probeklausur, die auch noch die letzte war, bevor ich dann tatsächlich mit den Examensklausuren antrat. Und in dieser letzten Klausur hatte ich einen einzigen Punkt, also unteres mangelhaft. Das war natürlich völlig verstörend, denn als Studienstiftler ist das eine vollständig inakzeptable Note. Da muss man unter zweistellig, kann man sich da nicht blicken lassen, denn es sind ja nur die Besten der Besten. Uff. So, dann war ich auch ziemlich ehrgeizig. Ich wollte es wirklich wissen und war enorm frustriert, dass mich das Studium nicht mit diesem zusammenhängenden Plan der Kriterien der gelungenen Falllösung ausgerüstet hatte. Außerdem hatte mich Professor Canaris eingeladen, bei ihm doch zu promovieren. Das kriegt man ja auch nicht alle Tage gesagt, es fällt wohl vom Himmel, aber es ist natürlich auch eine ungeheure Last. Da braucht man nämlich dann als Note 9 Punkte. Unter vollbefriedigend kann man an der LMU nicht promovieren. Das also erreichen zu wollen. Diese Spreizung, dieser Schmerz, dass ein wirklich erfreuliches, also vollbefriedigendes Examen keinesfalls sicher ist, sogar eigentlich gefährdet erscheint, mich ungeheuer frustriert. Es ist dann am Ende doch gelungen, mit einer Portion Glück, aber der Impuls, unbedingt wissen zu wollen, was die Kriterien einer gelungenen Falllösung sind, das war die Geburtsstunde. Vor vielen Jahren der Lege Artis Academy und über Forschen, Lehraufträge an der LMU seit 2004 hat sich in all diesen Jahren dann ein Kanon dieser Kriterien herauskristallisiert, in der in 2019 eine gewisse Reife erreicht hatte. Und am 23. Mai 2019 war 70. Jahrestag unseres Grundgesetzes. Eine der fantastischsten Verfassungen der Welt, die das Resultat auf unendlichen Schmerzes und Blutens ist, einer tausendjährigen Geschichte und länger, jedenfalls eine kulturelle Errungenschaft der Extraklasse. Und da war mir brennend vor dem Herzen, möchte ich sagen, die Erkenntnis von des Verfassungsrichters Böckenförde mit seiner berühmten Doktrin, dass nämlich der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat die Voraussetzungen seiner Existenz nicht garantieren kann. Er ist darauf angewiesen, dass die Einzelnen von ihrer Freiheit so Gebrauch machen, dass sie zusammengefasst diesen Rechtsstaat tragen. Ja, der Rechtsstaat, das sind wir und nicht nur als politisches Programm, sondern als Realität und der Rechtsstaat lebt und existiert in jedem Denken, jedem Handeln, insbesondere von Juristen. Wir brauchen also exzellente Juristen, um diesen grandiosen Rechtsstaat nach dem Bild des Grundgesetzes stark zu halten, eigentlich wieder stark zu machen. Denn er ist in meinen Augen in Erosion und ich bin einer unter ganz vielen, die das meinen, insbesondere ein Artikel von Professor Voskuhle, nicht wahr, ehemals Präsident des Bundesverfassungsgerichtes und anderer juristischer Dignitäten haben dazu veröffentlicht. Ich habe also die gewonnenen Erkenntnisse aus diesen vielen Jahren mit diesem Anlass kombiniert und ein Plateau initiiert und mit meinen Mitstreitern geschaffen, um diese Liga Artis Pädagogik zu tragen, zu formulieren und zu verbreiten, damit der Nutzen, den das schon für viele gestiftet hat, möglichst für ganz viele, eigentlich für alle zugänglich ist, die große emotionale Verzweiflung lindert, die das juristische Studium nämlich leider verursacht und durch den Zugang zu dieser bewährten Pädagogik gute Juristinnen ausbildet, die letztlich diesen demokratischen Rechtsstaat tragen und erhalten.
Ich glaube, dass momentan das, was du jetzt gerade schilderst, leider, muss man sagen, noch wichtiger geworden ist, als es vielleicht war, als du diesen Verein, die Academy, erdacht hast. Ich kann es nicht so schön formulieren wie du, aber wir haben ja auch unsere Kampagne für den Rechtsstaat laufen gehabt, von der du auch Teil bist. Und ich habe es immer ausgedrückt mit Make Rechtsstaat Great Again. Ich mache mir große Sorgen derzeit, auch im Hinblick auf die anstehenden Europawahlen. Und deswegen glaube ich, dass es eine richtig wichtige und gute Sache ist, bei euch nicht nur juristische Exzellenz zu fördern, sondern eben auch mit rechtsstaatlichen Grundprinzipien zu verbinden. Also ihr setzt ja, so wie ich es verstanden habe, auch eine gewisse moralische Instanz in eurem Programm voraus. Also ihr wollt ja beibringen, auf dem Boden der Demokratie, auf dem Boden des Rechtsstaates, unter Achtung und Wahrung des Rechtsstaates, exzellente Juristen hervorzubringen. Sind das so im Wesentlichen die Ziele? Habe ich das so halbwegs zusammengefasst? Ansonsten ergänze bitte.
Danke, Steffi. Das sind die Ziele und es ist mir eine große Freude, das vielleicht nochmal in den Worten unseres Mission Statements zu formulieren. Denn Ziel der Lega Artis Academy ist es, Juristinnen und Juristen zu methodischer Exzellenz zu befähigen. Das ist das schon mehrfach erwähnte juristische Können, nach dem seit Jahrzehnten gerufen wird. Zweites Element bei uns ist, dass wir in der Ausbildung den Juristinnen und Juristen die Funktion des Rechts in der Streitbeilegung sowie für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft vermitteln. Das ist eine weitere Scheinselbstverständlichkeit. Aber was Recht ist, was es leistet und was es nicht leistet, erkennt man daran, was es eben in diesen Zusammenhängen tut. Auch darüber muss gesprochen werden, damit das eine klare Orientierung gibt. So, und das dritte Element ist, im Kern zielt die Lega Artis Academy darauf ab, juristische Persönlichkeiten hervorzubringen, die den demokratischen Rechtsstaat nach dem Bild des Grundgesetzes als kulturelle Errungenschaft wertschätzen und diesen Rechtsstaat durch Haltung und Handeln beispielhaft verkörpern. Das sind unsere Ziele. Das ist unser Mission Statement. Und das ist individuell und gesellschaftlich und ganz bewusst.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Mission, die ihr habt und eine herausragende Arbeit, die ihr leistet. Ich weiß ja schon Dankeschön. Ein bisschen was darüber, aber vielleicht magst du noch so ein bisschen erzählen oder erklären, wie ihr diese Ziele umsetzt. Ich weiß, es gibt zum Beispiel Blog-Seminare in München und in Berlin an den Unis. Aber vielleicht für alle, die sich dafür interessieren, wie kann ich daran teilnehmen? Was kostet das Ganze vielleicht? Und was genau, also kann ich mir an Lehrstoff vorstellen? Was erwartet mich? Was bringt ihr mir bei?
Gern doch, das sind mehrere Fragen.
Ja.
Also, es gibt eine praktische Umsetzung. Das sind meine Lehraufträge an der LMU in München und der Humboldt-Universität in Berlin. Das ist dort für alle Studierenden dieser Fakultäten zugänglich. Darüber hinaus gibt es ein Angebot, das auch Studierende aus dem ganzen Bundesgebiet teilnehmen können. Entweder werden das sind dann nur Einzelne, in diese Lehrauftragsveranstaltungen schlicht integriert. Aber je nach Maß des Interesses gibt es auch einen Extrakurs, der dann über Zoom, also das Videoportal, ausgestrahlt wird. Das hat sich sehr bewährt. Diese Kurse sind an der LMU und der Humboldt-Universität natürlich kostenfrei. Der Kurs für Studierende aller Fakultäten, für den erbitten wir einen Kostenbeitrag zur Unterstützung unserer Arbeit nach Selbsteinschätzung. Es sei erwähnt, dass die Lega Artis Academy durch das Finanzamt als gemeinnützig anerkannt ist. Wir hier also nicht gewerblich arbeiten, sondern unsere Kosten decken und etwaige Überschüsse in unserer Homepage und in die Weiterentwicklung und Förderung unserer Ziele stecken. Das ist mir ganz wichtig. Jetzt gesamtgesellschaftlich tue ich mein Bestes, das Konzept der Lega Artis Academy in den Diskurs über die Reform der Juristenausbildung einzubringen. Dadurch, dass ich also veröffentliche, der schon erwähnte Artikel in Heft 15 des Jahres 2024 der NJW, und persönliche Kontakte knüpfe, beispielsweise bin ich mit Professor Volker Stephan von der Bucerius Law School, einem großen Mann der juristischen Methode, einem Bruder im Geiste, möchte ich sagen, in vorzüglichem Kontakt. Mein guter Freund Stefan Breidenbach sowieso, der einer der frühesten Förderer des Lega Artis Gedankens ist, und wünsche mir, dass diese Kontakte möglichst noch zunehmen. Ich möchte sagen, I have a dream. Und dieser Traum besteht darin, dass das didaktisch schlichte, aber ungeheuer wirkungsmächtige Konzept der Liga Artis Academy sich bundesweit auf alle Fakultäten erweitert, weil es nämlich aus der Sache heraus so überzeugend ist und in seinen Resultaten so außerordentlich wirksam. Und das Schöne ist nämlich, dass man auf jeder Begabungsstufe bei uns etwas mitnimmt. Man muss nicht Spitzenjurist sein. Man kann auch ganz normal sein und sich sehr wesentlich verbessern.
Hervorragend. Damit hast du quasi schon etwas, was mir unter den Nägeln brannte, vorweggenommen. Weil du weißt, dass ich bin begeistert von eurer Academy. Ich finde das Projekt wirklich klasse und unterstützenswert. Und ich wünschte, das hätte es schon früher gegeben. Ich bin aber ganz ehrlich, wenn ich zurückdenke an meine Studentenzeit und ich hätte euer Projekt hätte es zu meiner Zeit schon gegeben und ich hätte einen Blick auf die Homepage geworfen von euch. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte gekniffen. Deswegen finde ich es toll, dass du das ansprichst. Ich hatte als Studentin, nennen wir es liebevoll, juristische Inselbegabungen und einen ausgeprägten Disziplin- und Fleißmangel. So würde ich das nennen. Ich denke, ich bin eine sehr gute Anwältin. Ich war aber definitiv keine gute Studentin, auch keine Spitzenstudentin. Und deswegen hätte ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass die Academy für mich nicht das Richtige gewesen wäre, weil ich eben kein Überflieger war. Gut, auch ein bisschen selbstverschuldet, aber ich war kein Überflieger. Ich denke heute, dass ich mich teilweise sehr falsch eingeschätzt habe und hat sich dann auch im Examen gezeigt, von der ein oder anderen Examensnote unfassbar überrascht. Ich hätte nicht angenommen, dass ich zu derartigen, war jetzt nicht bei jeder Klausur, aber hoher zweistelliger Bereich, Noten überhaupt imstande gewesen wäre. Aber ich glaube, ich hätte ein bisschen Hemmungen gehabt, mich bei euch zu melden. Jetzt hast du das schon vorausgenommen. Das heißt, bei euch kann jeder, egal welcher Lernstand, etwas juristische Exzellenz abstauben. Wie muss man sich das vorstellen? Teilt ihr dann ein oder alle bekommen den gleichen Unterricht? Wie handelt ihr das?
Der Kurs ist tatsächlich für alle derselbe und zwar völlig unabhängig vom Semester und der Begabungsstufe. Und das Erstaunliche ist, das hat sich komplett bewährt. Denn im Kurs ist es im Grunde kaum noch spürbar, wer wie viele Semester bereits absolviert hat oder auch nicht. Wir haben schon zweite und dritte Semester gehabt, die großen Vorsprung dadurch hatten, dass sie nicht den Ballast aus 12 Semestern zu bewältigen hatten und den erst einmal abstreifen mussten, um einen frischen Blick auf die juristische Falllösungsmethode zu finden. Denn worum geht es in dem Kurs? Um die Vermittlung der juristischen Falllösungsmethode, verstanden als die prinzipielle Befähigung, konkrete, aus dem Leben kommende Fragestellung durch Anwendung rechtlicher Regeln und Prinzipien richtig bzw. vertretbar zu beantworten. Und dieses Konzept besteht aus drei Elementen, die miteinander natürlich zusammenhängen, aber doch gut unterschieden werden können. Dem ersten nämlich dem Kontext, in dem sich jurisprudenzielles Falllösen überhaupt bewegt. Denn das ist immer das Leben. Das ist immer eine Frage, die das Leben an das Recht richtet. Diese Frage will immer anhand von Gesetz und Recht, Artikel 20 Absatz 3 und 97.1 des Grundgesetzes beantwortet werden. Dieses Produkt, diese Antwort ist immer ein Antwortsatz und seiner Herleitung. Das richtet sich immer an einen Adressaten und will immer diesen Adressaten überzeugen, indem nämlich die Zustimmung des Adressaten zu den Prämissen, nämlich welcher Sachverhalt, was ist Gesetz und Recht, auf die Ableitungen, nämlich die Subsumptionen und die Prüfungsmaßstäbe, übertragen werden muss. Und zwar das in dem möglichen Maße, in dem Fraglosigkeit dieser Antworten erzielt werden kann. Das ist der Kontext der Aufgabenstellung. Das zweite große Element sind fünf Begriffe der Falllösung, die ich vorhin schon erwähnte, nämlich Fragestellung, Obersatz, Auslegung, das ist die Bedeutungsentfaltung von Begriffen, Subsumption und Conclusio, diese werden definiert und anhand einer Musterlösung auch zugeordnet. Also klare Begriffe der Falllösung, ist die zweite Säule. Und die dritte Säule sind Prinzipien, nach denen Falllösung funktioniert, nämlich das schon erwähnte Prinzip der Evidenz. Evidenz in der Hinsicht, dass der angewandte Prüfungsmaßstab auf Recht und Gesetz zurückgeführt wird und dass die Subsumptionen zum Prüfungsmaßstab passen müssen. Das muss man überzeugend darlegen. Dann das Prinzip des Vollkontakts. Vollkontakt ist eine von aufrichtigem Interesse getragene Beziehung zu einem Gegenstand von Aufmerksamkeit. Man muss wirklich sich für das Leben interessieren, wirklich für Gesetz und Recht, wirklich für die legitimen Erwartungen des Adressaten. Nur dadurch kann man mit diesen Elementen überzeugend arbeiten und diese kombinieren. Also Prinzip des Vollkontakts und das dritte Prinzip ist das des zweckrationalen Handelns. Von mir auch gerne als Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der Falllösung bezeichnet. Das ist nämlich alles, was man denkt und alles, was man tut, insbesondere als Falllösung niederschreibt, muss drei Geboten entsprechen. Es muss jeweils zweckmäßig sein, also ein Teil der Erfüllung der Aufgabenstellung sein. Dem Ziel muss es einen näher bringen. Zweitens, man muss genug tun, man muss das Erforderliche tun. Und drittens, man muss aber proportional bleiben. Man darf weder in die eine oder in die andere Richtung übertreiben, nicht zu viel und nicht zu wenig bringen. Das ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hier in der Falllösung. Diese drei Prinzipien sind es. Wir haben also Kontext, Begriffe, Prinzipien. Das ist in a nutshell, was wir unterrichten. Und dann natürlich wird das in Übungen erprobt. Das machen die Teilnehmer dann auch selber. Insbesondere nehmen sie gesetzliche Bestimmungen und dürfen den Gesetzestext dann in dasjenige umformen, was tatsächlich in der Falllösung, in der Klausur dann zu schreiben ist. Also sprachliche Transformation bei Bedeutungsidentität. Und das ist unendlich wichtig, weil nämlich das Gelingen dessen wird in der Ausbildung weitgehend vorausgesetzt, ist aber keinesfalls selbstverständlich. Da geht unendlich schief. Und erst recht, wenn es nicht nur darum geht, Begriffe eines Tatbestands zu ordnen, sondern ganze Prüfungsmaßstäbe zu bauen. Wie das geht, ist auch lehr- und lernbar und gehört thematisiert. Das machen wir auch.
Also nach dem, was du gerade gesagt hast, kann man eigentlich allen Studentinnen und Studenten nur anraten, möglichst früh im Studium schon mal bei euch vorbeizuschauen. Also in München und Berlin ist es ja ein bisschen einfacher. Ansonsten, ich verlinke natürlich eure Homepage der Academy. Da ist nämlich auch ein Veranstaltungskalender. Da kann ich auch sehen, wann diese Zoom-Vorlesungen, nenne ich es jetzt einfach mal untechnisch, stattfinden. Ich glaube, die laufen bis Juli jetzt aktuell noch. Ihr tüftelt auch schon an einem Aufbauseminar. Also lassen wir doch einfach mal so stehen. Je früher ihr damit anfangt, desto besser. Einfach trauen. Und nach dem, was ich jetzt gehört habe, ich würde es machen. Weil wenn ich schon im zweiten oder dritten Semester mir das aneigne, habe ich einen Vorsprung. Ich kann ja dann an das ganze Studium schon anders rangehen. Und ich habe auch gesehen, auf eurer Homepage gibt's auch Feedback von Kursteilnehmern. Das Feedback ist überragend. Aber jetzt aus deiner Perspektive, hast du so ein besonders schönes Erlebnis aus den Kursen, das du mit uns teilen kannst?
Ja, danke schön. Es gibt sehr viel individuelles, sehr schönes Feedback. Vielleicht etwas, was jüngst aus dem Kurs an der Humboldt-Universität kam. Da bin ich nämlich mit Morpheus aus dem Film The Matrix verglichen worden. Und zwar deswegen, weil in diesem Film Morpheus dem Neo klar macht, dass Neo in einer Matrix lebt. Und zwar deswegen, weil Morpheus dem Neo, dem Helden des Films, klar macht, dass Neo in einer Matrix lebt. Und vor allen Dingen macht Morpheus dem Neo klar, wie er diese Matrix verlässt. Angewandt auf die Jurisprudenz hat der Teilnehmer das so beschrieben, das Schema sei, bestehe darin oder der Modus. Es gibt hier eine Bestimmung, dann nimmt man sich das Schema und löst drauf los. Das ist es einfach nicht. Mit dem Konzept, was ich eben beschrieben habe, ist das ungleich sinnstiftender und differenzierter und eine völlig andere Welt. Die Parallele zwischen The Matrix und der Academy ist daher, dass die Matrix thematisiert und verlassen wird und eine ganz andere Deutung von Umwelt und Umfeld, von Gesellschaft und Falllösung an die Stelle dessen tritt. Das Schöne dessen ist, dass dieser Film übrigens anerkanntermaßen das Höhlengleichnis von Platon in Bezug nimmt. Ja, dass man alles nur Schatten sieht. Und in diesem Höhlengleichnis bringt Platon ja den Appell zum Ausdruck, dass sich die Betrachter, die immer aus zweiter Hand die Welt erleben, doch selber umdrehen, auf den Weg machen und das Licht der Sonne, will heißen des schönen, wahren Guten, hier das Licht der Erkenntnis selber schauen. Und ja, dieses Höhlengleichnis war schon immer für mich eine Metapher für das Konzept der Academy und den Ausweg aus dem Trott des stumpfen Paukens, was offen gestanden sowieso nicht funktioniert.
Was für ein unfassbar schönes Kompliment. Ich muss aber gleich einen kleinen Wermutstropfen beifügen. Es ist jetzt nicht so, dass du im langen schwarzen Mantel deine Vorträge hältst und mit schwarzer Sonnenbrille. Aber denk vielleicht mal drüber nach. Aber wir können festhalten, du hältst den Studentinnen und Studenten die rote und die blaue Pille hin. Und dann muss jeder selber entscheiden, welche er wählt. Das ist etwas, das muss man sich eigentlich an den Kühlschrank pinnen, so ein Statement, finde ich großartig. So, jetzt gesetzt den Fall, unter den Lauscherinnen und Lauschern gibt's nicht nur Nachwuchs, der interessiert ist, die können einfach in die Shownotes gucken, sondern vielleicht gibt's ja auch Kolleginnen und Kollegen, die dein Projekt genauso großartig finden wie ich und sagen, das finde ich super. Wir brauchen Nachwuchs, wir haben Fachkräftemangel, ich möchte auch irgendwas beitragen. Und ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Lauscher dieses Gefühl jetzt gerade hat. Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man im weitesten Sinn Teil eurer Academy werden? Was kann man beitragen als Praktiker?
Danke für diese wunderschöne Frage. Dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten und Antworten. Also, unterstützen kann man uns schon durch eine positive Zuschrift. Das ist einfach wunderbar, wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Wenn dann vielleicht noch eine Kontaktmöglichkeit zu Persönlichkeiten enthalten ist, deren Anliegen in der Verstärkung der juristischen Methode liegt und die unsere Mission aufgrund des Einflusses fördern könnten, wäre das natürlich großartig, um ins Gespräch zu kommen, um mehr Relevanz zu erhalten, einfach aufgrund des Gewichts des Themas und des Wertes dessen, was wir zur Förderung dieses Themas beitragen können. Ich verhehle nicht, ideal wären auch finanzielle Ressourcen, unter anderem damit endlich das Buch geschrieben werden kann, was im Geiste schon fertig ist, Handwerk und Kunst juristischer Falllösung. Und das Buch, das auch kurz davor steht, bereits bei einem sehr, sehr namhaften juristischen Verlag ins Programm aufgenommen zu werden. Natürlich brauchen wir auch Ressourcen, um weitere Dozenten auszubilden und mehr Kurse anzubieten. Denn das Ziel ist ja die umfassende Ausdehnung, Skalierung dieser Didaktik, des Konzeptes. Und das geht nur dadurch, dass man weitere Personen bindet und ausbildet. Wer möchte als Kanzlei, kann natürlich auch einen individuellen Legeartis-Kurs für Studierende und oder Referendare oder Junganwälte buchen. Das Konzept dafür liegt fertig vor und Anfragen von Kanzleien ebenfalls. Wenn man einfach noch Student ist oder einfach nur ein Mitglied unserer großartigen Gesellschaft, kann man bei uns im Verein auch Fördermitglied werden. Das kostet kein Geld, aber ist mit dem Verständnis verbunden, einfach Bannerträger unserer Ziele zu sein, darüber zu sprechen, sichtbar zu sein und uns auch mehr Gewicht zu verleihen. Es gibt also viele Möglichkeiten und wer noch weitere Ideen hat, ist herzlich willkommen, mir eine E-Mail zu schreiben, mich anzurufen. Ich antworte gerne.
Alle, die sich dafür interessieren, einen Blick in die Shownotes werfen. Da sind die Kontaktdaten über die Homepage verlinkt. Arnim, bevor wir uns jetzt völlig verquatschen, es ging jetzt sehr ausführlich um juristische Kunstfertigkeit. Deine sprachliche Kunstfertigkeit hast du fortlaufend unter Beweis gestellt. Ich bin tief beeindruckt. Ich erkenne viele Menschen, die rhetorisch sehr stark sind. Du spielst in einer anderen Liga und davon, von dieser Sorte kenne ich wirklich nur wenige Menschen, weil du bist in der Lage, dich sprachlich auszudrücken, wie ich kaum schriftlich formulieren kann. Chapeau. Es gibt aber noch einen Bereich künstlerischer Art, über den ich sprechen möchte, ein anderes Handwerk. Du hast vorhin schon das Wort Musik ins Spiel gebracht. Darüber will ich jetzt auch noch sprechen. Du bist nämlich Teil von The Management Symphony. Auch das verlinke ich mal in den Shownotes. Erzähl mir alles. Wer ist dabei? Was ist dein Part? Wann und wo tretet ihr auf? Wer kann zugucken?
Danke, liebe Steffi. The Management Symphony, was ist das? Das ist ein Projektorchester, was sich 1999 konstituiert hat und ganz dezidiert aus Verantwortungsträgern der Wirtschaft besteht. Deswegen heißt es auch The Management Symphony. Das ist ein musikalisches Projekt. Der Ursprung war, dass man im Gewandhaus Leipzig von Mittwoch bis Sonntag zusammenkommt unter dem Dirigat des Gewandhauskapellmeisters, des Chefdirigenten, eine Sinfonie erarbeitet und diese dann als Werkstattkonzert öffentlich aufführt. Das hat großen Anklang gefunden. Dort sind sehr namhafte Persönlichkeiten Mitglied geworden, unter anderem der heute ehemalige Chef von Tchibo Deutschland, ein Trompeter. Ich habe dort auch Werner Balsen kennengelernt. Das ist der Keks Balsen, was wirklich einfach wunderschön war, Onkel Balsen mal persönlich kennenzulernen. Ein sehr freundlicher und zugewandter Mann. Sonst Manager und wirtschaftsnahe Persönlichkeiten. Wie kam ich dahin? Ich war bis zum Jahr 2017 Vorstand des BMWA. Das ist der Bundesverband für Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. In dieser Funktion habe ich die Mediation in Deutschland gefördert und auch als Experte am deutschen Mediationsgesetz mitgearbeitet, was ja 2012 in Kraft getreten ist. Was mache ich da? Ich spiele Geige und bin also ständiges Mitglied der ersten Geigen. Und wo tritt man da nun auf? Das Gewandhaus in Leipzig hatte ich schon erwähnt, aber vor ungefähr 10 Jahren hat das Projekt seine Zielrichtung geändert. Es ist jetzt ein Reiseorchester geworden und kooperiert mit namhaften Orchestern europaweit. Insbesondere waren wir vor 2 Jahren, 2022, in der Tonhalle Zürich und haben dort unter Paavo Järvi gespielt, in der renovierten Tonhalle. Das war absolut großartig. Und damit nicht genug, wirklich ein Lebensgeschenk wird uns allen und darunter auch mir in diesem Jahr gemacht. Wir treten nämlich im Juni im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins in einem öffentlichen Konzert auf, also in unserem Sonntag, 11 Uhr. Herzlich willkommen sozusagen. Und in diesem großartigsten aller Konzertsäle einmal selbst zu spielen, das ist wirklich unvergleichlich. Ja, wo die Musik einen hinträgt. Ich bin glücklich und dankbar.
Ich verlinke auch dazu mal die Homepage. Wer sich dafür interessiert, kann dann gerne in den Shownotes nachgucken. Es gibt aber noch einen musikalischen Knaller. Bis 2023 warst du selbst Konzertmeister eines klassischen Sinfonieorchesters. Klär mal meine Lauscher auf. Also ich bin musikalisch auch aus früheren Zeiten ein wenig bewandert. Aber wer nicht genau weiß, was ein Konzertmeister genau macht, was dem obliegt, erklär mal ein bisschen.
Also bis letztes Jahr war ich Konzertmeister des Münchner Sinfonieorchesters Wilde Gungel, eine Position, die ich seit 1996 innehatte. Die Wilde Gungel tritt traditionell im Herkulessaal der Münchner Residenz auf, auch im Brunnenhof der Residenz sowie im Prinzregententheater. Als Konzertmeister ist man die rechte Hand des Dirigenten. Das heißt, man übersetzt die Impulse des Dirigenten in das Orchester. Und da ist geigerische Agogik durchaus präziser als der Dirigentenstab. Der klingt nämlich nicht. Das ist beim Geigenbogen anders. Und die Kollegen schauen sehr genau, wann und wie ich als Konzertmeister ansetze. Der Konzertmeister ist also für die Präzision der Einsätze verantwortlich. Er leitet auch das Einstimmen. Er teilt die Gruppe ein, legt Stricharten fest und wichtige Aufgabe und auch sehr anspruchsvoll, er spielt die Soli, die der Komponist auch in einer Sinfonie dem Konzertmeister in die Finger geschrieben hat. Als Konzertmeister ist man also eine Führungspersönlichkeit, die aber gleichzeitig dient und das macht es auch sehr spannend.
Daher kommt's ja letztlich auch, ne? Spielt die erste Geige und hat ja auch eine sehr exponierte Position auf der Bühne. Daher sehr, sehr spannend. Was mich natürlich jetzt interessiert, ich habe früher sehr, sehr viel klassische Musik gehört, ehrlicherweise auch so ein bisschen gezwungenermaßen. Ich bin auch eine Klavierschülerin gewesen, Altflöte, Blockflöte, alles Mögliche. Inzwischen hat es mir doch eher die Zuhörer wissen, dass die Rockmusik angetan. Bist du ausschließlich klassisch unterwegs oder bist du auch für Rock und Pop zu haben?
Die Frage liegt nahe, nicht wahr?
Ja.
Also ja, bin ich. Also als Kind und Jugendlicher habe ich natürlich die Beatles geliebt. Und Supertramp und Sting haben meine Jugend geprägt. Ich bedauere noch heute, dass ich das 1980er Konzert von Supertramp nicht live erlebt habe. Das gab es nämlich damals in Berlin-West, wo ich aufgewachsen bin, Breakfast in America. Heute noch eine meiner Lieblings-CDs. Wenn du es noch etwas rockiger möchtest, gerne Genesis, Phil Collins dann als Einzelkünstler und sogar Meat Loaf, der sicher manchen Spezialisten hier auch noch bekannt ist. Und übrigens Queen mit Freddie Mercury an der Stimme, seine Bohemian Rhapsody ist auch heute noch einfach genial. Also es gibt deutlich mehr als nur Mozart, so himmlisch der auch ist.
Mozart, ja, also ich habe viele Vorlieben in der klassischen Musik, aber sehr, sehr speziell. Und es ist übrigens ein Vorurteil, dass sich Rockmusik und klassische Musik ausschließen. Zwei ganz, ganz großartige Auftritte, die ich live erleben durfte in Wacken auf dem Heiligen Acker, waren unter anderem Accept mit einem Riesenorchester und die Band Rage mit Orchester. Es war phänomenal, es war nur leider, ich glaube, nachts um 1:30 schon bei Rage und es war furchtbar, furchtbar kalt. Aber Rockmusik und klassische Musik schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich ganz, ganz wunderbar. Jetzt waren wir bei deinen Musikvorlieben, bei meinen Musikvorlieben und stolpern damit beinahe in meine persönliche Lieblingskategorie, in die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmusik, Lieblingsbands, Lieblingsdirigenten. Und für dich, lieber Arnim, habe ich die folgenden drei Ls. Deine Lieblingserrungenschaft.
Ja, danke. Die besteht darin, eine Studentin im Klausurteil des Bayerischen Staatsexamens von 2,75 Punkten auf 7,81 begleitet zu haben.
Stark. Das wäre, glaube ich, auch so meine
Auferstehung.
Ja, großartig. Da kann man mal sehen, was die richtige Methode letzten Endes bewirken kann. Es ist ja dieselbe Person mit denselben Talenten, mit denselben Begabungen. Großartig. Kann ich gut nachvollziehen. Dann würde ich gerne wissen, ich glaube, das hatten wir vielleicht noch gar nicht, aber jetzt haben wir schon so philosophiert, dein Lieblingsphilosoph?
Das ist einfach, Sokrates ist mein Lieblingsphilosoph, obwohl der nichts geschrieben hat. Sein Motto war stets fragen und das Licht im Menschen hervorbringen. Das ist auch mein Leitstern.
Besser passendes Zitat im Lichte der Academy hätte man ja, glaube ich, gar nicht aussuchen können. Gefällt mir sehr. So, und jetzt kannst du noch eins draufsetzen. Dein Lieblingsmotto. Da bin ich jetzt wirklich gespannt.
Es ist wahrscheinlich ein Schritt zur Seite, aber es hat wirklich viel mit mir zu tun, auch mit der Mediation, auch mit mir als Parteianwalt. Mein Lieblingsmotto ist von der Dissonanz zur Konsonanz.
Auch dem lässt sich im Prinzip nichts hinzufügen. Wundervolles Motto und irgendwie so viel staatstragender als mein, irgendwas ist ja immer. Wobei das weniger Motto ist als vielmehr ein Satz, den ich sehr, sehr häufig bemühe. Ich habe wechselnde Sätze. Derzeit ist mein Lieblingsmotto immer noch eines, das eigentlich Karin Kuschig gehört, die da sagt, sei realistisch, erwarte Wunder. Das gefällt mir überragend gut. Lieber Arnim, tausend Dank für dieses wirklich interessante und auch tiefgründige Gespräch. Ich habe ganz viel neue Impulse mitgenommen. Ich hoffe, unsere Lauscherinnen und Lauscher da draußen auch insbesondere unser Nachwuchs. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Chance, die in diesem Projekt wohnt. Apropos Lauscher, noch ein paar Worte an euch. Besucht uns für tagesaktuelle Infos unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Lasst bitte ein Abo da, gerne ein paar Likes. Und wir freuen uns über nette Kommentare. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute, es ist immer wichtig, heute aber überragend wichtig, werft einen Blick in die Shownotes. Alles, worüber wir gesprochen haben, habe ich da für euch nochmal zusammengetragen. Lieber Arnim, herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit und die vielen, vielen Informationen und Einblicke in eure Arbeit.
Ganz herzlichen Dank an dich, Steffi, und diesen Podcast und die Bundesrechtsanwaltskammer. Wie ihr längst bemerkt habt, wie du bemerkt hast, ist das wirklich ein Herzensprojekt. Und hier dieses Forum zu haben, so freundlich aufgenommen zu werden, ist unendlich schön, unendlich wohltuend. Von daher sage ich einfach von Herzen vielen, vielen Dank.
Es war mir ein Fest und ich glaube, es schimmerte an der ein oder anderen Stelle durch, dass das möglicherweise ein Herzensprojekt von dir ist. Wir bleiben in Kontakt. Auf bald.